Herzlich willkommen zu dem Microsoft Webinar. In diesem Webinar würden wir euch gerne etwas erzählen über Chancen und Möglichkeiten für Softwareentwickler mit Azure. Mein Name ist Lukas.
Und ich bin der Janik und wir beide leiten euch durch das Webinar. Wir haben zwei Kollegen von unserem Developer Experience Team heute bei uns, der Sascha und der Beat. Sascha, Beat, vielleicht könnt ihr euch schnell kurz selber vorstellen, was ihr so bei der Microsoft macht.
Ja, grüezi miteinander, sehr gerne. Ich bin der Beat und bin verantwortlich für die Betreuung von unseren ISV-Partner. Das sind Independent Software Vendor Partner, das heisst Partner, die Lösungen entwickeln und die Lösungen am Markt vermarktet. Dazu möchte ich euch gerne kurz eine Webseite zeigen von der Microsoft Schweiz. Das ist unsere ISV-Partner-Webseite, wo man auch all die Informationen findet, wo man einerseits heute ein bisschen werden streifen, auf der anderen Seite natürlich auch interessante Zusatzinformationen findet über Ressourcen, Veranstaltungen, Go-to-Market-Angebote und auch generell über das Microsoft-Programm, wie wir euch da können unterstützen können, um am Markt noch erfolgreicher zu sein.
Mein Name ist Sascha, ich bin technischer Evangelist im gleichen Team wie der Beat. Ich rede mit Softwareentwicklern über die neuesten Entwicklungsplattformen und Technologien. Azure Cloud Computing ist einer der Teile. Eins der Aufgaben, die ich auch habe, ist, an breiten Schweizer Entwicklermarkt so die neuesten News bringen. Dazu habe ich ein Newsletter, den ich alle zwei Wochen schreibe. Man sieht das hier auf der Folie sehr schön. Das hat einen Link, wo man sich anmelden kann. Das wird wirklich von Hand verfasst, das ist also nicht irgendwie ein Spambot. Und wer sich für Microsoft-Veranstaltungen interessiert oder gerne ein Mail bekommt, wenn so spezielle Sachen sind wie das Webinar, der kann sich unter dem zweiten Link anmelden. Wir schicken sehr sporadisch E-Mail raus, nur gezielte Informationen, was ist in der Schweiz wichtig für Entwickler, was ist wirklich relevant.
Super. Also danke vielmals für die einleitenden Worte. Jetzt kommen wir zurück zum Hauptthema. Also warum grundsätzlich, wieso sollen Softwareentwickler auf Microsoft Azure entwickeln?
Jetzt so richtig das erste Bild, das ich eigentlich sehr gerne zeige, ist, sind drei Elemente, die für mich die Cloud wirklich sehr wichtig machen. Das ist zum Ersten, ist sie komplett managed. Also ich muss nicht selber die Server patchen, updaten, funktioniert es, wieso ist das Internet heute langsam, wieso haben, wo alle Leute haben auf meinen E-Commerce-Shop kommen, haben sie es nicht geschafft, wieso ist er down gewesen, ist er sicher, ist er patched. Das ist komplett aus meiner Hand, bei Spezialisten, wo das ist ihres Know-how, ihres Kernbusiness. Zum Zweiten, die Cloud ist elastisch. Das heisst, das klingt ein bisschen komisch, aber es ist so, die Cloud die ist immer genau so gross und performant, wie ich es brauche. Wenn ich einen riesigen Ansturm von Benutzern auf meiner Lösung erwarte, dann wächst meine Lösung on demand. Das geht sehr schnell im Sekundenbereich. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn ich das nicht brauche, dann schrumpft sie auch wieder auf genau die Grösse, die sie braucht, damit sie optimal, aber nicht zu gross ausgelegt ist. Wichtig ist auch, ich zahle immer nur genau, was ich benutze. Also wenn ich extra Rechenleistung brauche, dann zahle ich genau in den Minuten, wo ich die Rechenleistung brauche, auch dafür. Wenn ich sie nicht brauche, dann ist sie abgestellt, wie wenn ich sie nicht... Es ist nicht, ich kaufe keinen Server auf Halde für den Fall, dass einmal viele Leute kommen. Sondern ich, wenn ich mehr brauche, habe ich sie, aber ich habe sie nicht gekauft. Ich habe sie nur gemietet für den Zeitpunkt, wo ich sie wirklich auch brauche. Das, denke ich, ist so der Kern für mich von der Cloud, was sie wirklich attraktiv macht.
Jetzt, du hast vorhin gesagt, eben, es hat ja gewisse Vorteile auch von der Elastizität, von der Dynamik, von der Kostenseite her. Jetzt hört man aber auch immer, es gibt so verschiedene Ausprägungen. Oder? Es ist Infrastructure as a Service oder das klassische Hoster-Modell.
Genau.
Wie können wir uns jetzt das vorstellen im Fokus von einem Softwareentwickler, dass er sich da ein bisschen wiederfindet von seiner klassischen Umgebung? Weil ich denke, sehr viele Entwickler haben dort ihren Desktop oder ihren Laptop, wo sie ihre Entwicklungsumgebung drauf haben und auch ihre Lösungen darauf erarbeitet und entwickelt. Wie kann ich mir jetzt das vorstellen in diesem Kontext?
Genau. Danke vielmals. Also wenn ich in der Firma bin, dann habe ich klar den ganzen Stack von unten. Also unten ist wirklich wo sind meine Daten gespeichert, was für einen Server habe ich, Hardware physisch, was für ein Betriebssystem läuft dort oben drauf, dann auf dem Betriebssystem, welche Patches, welche Software, Basissoftware wie der Webserver, zum Beispiel ein CRM-System oder so weiter, oder ein Online-Shop und dann drauf meine Software. Und das manage ich durchs Band durch. Das ist da alles in grün dargestellt. Jetzt gehen wir aber in die Cloud raus und wollen die gleiche Lösung in die Cloud nehmen. Und da gibt es mehrere Ansätze. Und das erste ist mal Infrastructure as a Service. Das heisst, die Infrastruktur, die ich habe, die physische Hardware, gebe ich aus der Hand. Aber nur die. Mir ist gleich, auf welchem Prozessor, mit welchem Memory Chip und welche Harddisks da drüllen. Das soll bitte gemanagt sein. Aber alles andere, das Betriebssystem, Patch Levels, die darauf installierte Software, Datenbank-Software, das soll alles bitte für mich, also das würde ich alles selber machen. Das ist Infrastructure as a Service. Für mich als Software-Mensch ändert sich in dem Moment eigentlich fast nichts. Es ist wirklich, die Hardware wird in der Cloud gemanagt. Es geht aber noch weiter, einen Schritt zu Platform as a Service. Jetzt ist die ganze Plattform inklusive Betriebssystem und Basissoftware und zum Beispiel .NET Runtime, wo mein .NET Code oben drauf läuft, der wird gemanagt für mich. No. Das ist jetzt nicht eine eigene virtuelle Maschine, in der Cloud schafft man mit virtuellen Maschinen als Betriebssystem, sondern das ist jetzt für mich, es ist im Endeffekt auch eine virtuelle Maschine, aber ich lange sie nicht an. Ich bin versichert, es ist immer die neueste Version, sie läuft perfekt, aber ich tue sie selber nicht pflegen. Ich tue nur meine eigene Software, die ich geschrieben habe, tue ich dort drauf. Ich tue sie managen. Meine Software bin ich verantwortlich. Und dann auch Konfiguration, also Daten innerhalb von dieser Software.
Ja, also auch das Patchen vom ganzen Layer durch oder genau. BIOS-Update etc. Da muss ich mich gar nicht mehr drum
absolut
kümmern.
Absolut richtig, richtig. Wenn ich jetzt aber das WordPress zum Beispiel da benutze, dann muss ich das WordPress schauen, dass es auf dem Stand ist, wo ich will. Ich kann dafür aber auch mit ein bisschen Plugins arbeiten, die ein bisschen exotisch sind. Weil es ist ja dann meins eigentlich.
Also Freiheit habe ich gleich oben drauf. Genau. Ich bin nicht gebunden unten durch an Limitationen, sage ich mal, von der Entwicklersicht her.
Genau. Und das Letzte, das ist jetzt noch Software as a Service. Und in dem Fall gebe ich sogar jetzt, ich habe es vorhin WordPress genannt, gebe das auch aus der Hand. Das ist ein bisschen wie Hosting. Ich tue nur noch meinen Inhalt, den ich gemacht habe, tue ich in die Cloud stellen. Aber alles, was an Software, die darunter ist, gebe ich aus der Hand. Und das ist für mich natürlich am einfachsten, weil ich weiss, dass unterhalb von dem, was ich gemacht habe, also im notabene der Blog-Eintrag auf WordPress, ist außerhalb von meiner Hand, ist auf dem besten Stand, wird gepflegt, veraltet nicht, ist sicher, ist gepatcht. Ich muss mich fast um nichts mehr kümmern. Ja. Das ist eben, das kennt man ein bisschen am meisten vom Host.
Hast du da vielleicht auch ein Beispiel dazu, was auch, sagen wir, heute, es gibt ja Angebote von Softwareherstellern, die Software als Service anbieten, auch im Schweizer Markt. Das sind so die gängigen Lösungen, die heutzutage schon verbreitet sind als Software als Service.
Heutzutage tut man sehr viel Online-Shops, E-Commerce-Shops, tut man zum Teil auf einer Webseite gerade schon konfigurieren. Man geht nicht, man sieht die Software nicht einmal mehr, die darunter läuft. Man geht direkt auf eine Webseite, konfiguriert sie in einem Webshop. Macht ein schönes Skin. Man sieht am Schluss eigentlich nicht mehr, dass es ein konfigurierter Webshop ist. Es sieht aus wie wirklich ein selber gebauter, aber man kümmert sich eigentlich gar nicht, was darunter an Software
läuft. Sondern nur der Inhalt, was ist denn nachher im Katalog, drin, den ich anbiete.
Genau. Oder auch, es gibt Firmen, die bieten CRM-Lösungen so an, Customer Relationship Management System, wo ich eigentlich kann Point-and-Click loslegen kann. Ich meine, Office 365 ist zu einem gewissen Teil auch ein bisschen so. Ich will eine E-Mail-Domäne, ich will das Outlook in der Cloud. Ich will da nichts selber. Ich konfiguriere meine Accounts, ich setze meine User auf und ich kann loslegen. Ja. Geht eher in die Richtung.
Danke, Sascha. Also, das heisst, es gibt On-Premise, es gibt Infrastructure as a Service, es gibt Platform as a Service, es gibt Software as a Service. Wie finde ich mich da zurecht? Wie finde ich heraus, was das richtige Modell ist für mich?
Das ist eine gute Frage, die man sich natürlich stellt und sagt, fast zu viel Auswahlmöglichkeit, Hilfe. Es gibt eine interessante Richtlinie, die ich mir immer sage, ist, man fängt immer mit so viel für mich gemanagt an, wie nur möglich, weil es macht die Lösung einfach. Ich probiere als Software as a Service. Und wenn das klappt, habe ich so viel aus der Hand gegeben, wie nur möglich und macht mir das Leben super viel einfacher. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht geht, zum Beispiel, ich brauche ein spezielles Modul in meiner WordPress-Software, das ich halt als Software as a Service nicht installieren kann. Erst dann gehe ich einen Schritt runter auf Platform as a Service. Und dann habe ich das WordPress und kann es komplett konfigurieren. Ausser ich merke, ich brauche im Windows unten, zum Beispiel eine alte Win32 DLL, die ich ins Betriebssystem installieren muss, zum Beispiel um zu einer Legacy-Datenbank eine Verbindung aufzubauen oder etwas ganz Irres machen, das meine Lösung halt hat. Oder um mit der Drohne, die im Warenhaus rumfliegt, können kommunizieren per Bluetooth. Dann geht das nicht mehr. Dann muss ich wieder einen Schritt runter. Dann muss ich auf Infrastructure as a Service. Das Schöne ist, die Transition in diese Richtung, die ist immer komplett transparent, weil was ich in Software as a Service kann, kann ich sowieso auch in Plattform as a Service und muss nichts umkonfigurieren. Ich kriege dann einfach mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Der Schritt zurück kann ein bisschen schwieriger sein, weil die Sachen, die ich in Plattform as a Service konfiguriert habe, kann ich dann in Software as a Service zum Teil nicht mehr anlangen. Dann kann es sein, dass die Transition dort ein bisschen schwieriger ist. Darum mein Tipp, immer so gemanagt anfangen wie nur möglich und erst weiter in weniger gemanagten Bereich vordringen, wenn es nötig wird. Das macht mir das Leben eigentlich sehr einfach.
Super, danke vielmals.
Bitte, bitte. Also dort hat eigentlich der Softwareentwickler Flexibilität, das Modell anzupassen auf seinen Lösungsfokus oder eben auch seinen Kundenfokus.
Absolut. Absolut.
Ich denke, das ist auch ein wichtiger Faktor. Am Schluss sollte ich eine Lösung an einen Kunden zur Verfügung stellen. Und vielleicht habe ich auch dort Szenarien, wo für den einen oder anderen Kunden prädestinierter sind als ein anderes Modell.
Und es ist auch Operations, nicht nur der Softwareentwickler. Auch Operations denkt so. Also die, die dafür zuständig sind, dass die Server schön laufen, dass die Daten gepflegt sind, dass Backups existieren, die haben genau den gleichen Effekt. Ja. Je weniger dass sie von Hand machen müssen, desto einfacher wird das Leben eigentlich für sie und desto weniger geht es schief. Ja.
Und kann natürlich auch attraktiv sein für einen Hersteller, der eine Lösung hat, dass er sehr viel kann als Service anbieten kann. Wie du sagst, vor allem das Operating, das ist ja auch heutzutage ein rechter Kostenfaktor mit dem ganzen Facility, mit Stromkosten, mit Leute, die verantwortlich sind, dass die Server betriebsbereit sind. Und wenn ich natürlich weiter rübergehe in diesem Modell, kann ich immer mehr gemanagte Service zur Verfügung, die ich als Paket vielleicht auch zu meiner Lösung kann anbieten zu meinen Kunden.
ISV,
genau. Jetzt haben wir aber auch gesehen, das sind jetzt Modelle. Die Azure Cloud von der Microsoft, die besteht aus vielen Services. Kannst du uns da dazu vielleicht etwas sagen, wie den Entwickler auch was für Services da zur Verfügung stehen?
Ja, genau. Das ist sehr einfach. Wirklich habe ich da mit WordPress geredet und so ein bisschen für Webhosting nur. Ja. Und Azure hat aber extrem viele Komponenten. Und zwar haben wir im Bereich Datenspeicherung, Storage, Networking haben wir extrem viele Services auf Azure, wo man kann sein eigenes virtuelles Netz bauen, zum Beispiel in Azure, von Systemen, die sich gegenseitig sehen, wo sogar noch mit Virtual Private Networking in ein Firmennetz transportiert wird, aber von außerhalb überhaupt nicht sichtbar ist. Man kann sich also ganz komplexe Infrastrukturen aufbauen. Man kann mit Datenhaltung, Datenspeicher, von sehr grossen Datenspeichern, Data Lakes, über relationale Datenbanken, SQL Server, zu Non-Relational Database, was es auch immer da an Open-Source-Projekten gibt, kann man auf Azure problemlos arbeiten, wenn man so eine Software braucht. Es geht aber weiter. Es gibt auf Azure gibt's im Mobile-Bereich Notification Services. Schicke eine Push-Notification an alle meine mobilen User auf Android, auf iOS, auf Windows Phone. Mach mir Compute, also im Hintergrund eine Task, wo etwas rechnet, zum Beispiel eine Tages-Batch-Verarbeitung von kaltenen Daten. Das kann man in der Cloud optimal machen. Gerade weil die Cloud so elastisch ist. Tagtour brauche ich es nicht, zahle ich auch nicht.
Das Auslagern im Prinzip.
Genau.
Zusätzliche Rechenleistung als Beispiel einbinden.
Streaming Media, wie das, was wir jetzt hier sehen, bei diesem coolen Webcast. Ja. Cloud ist ausgelegt für Media Streaming, und zwar global. Es ist ein optimaler Punkt für Anbieter von Streaming-Lösungen. Oder Analytics, also lernende Algorithmen, Machine Learning, Gesichtserkennung, Emotionserkennung ist heute möglich, Spracherkennung in der Cloud, also die neuen Dienste, die man im Internet of Things Bereich viel braucht, das sind auch alles auf der Azure Cloud oben vorhanden. Also die Folie, die ist nicht zum Auswendiglernen, denke ich, aber es ist einfach zum die Grösse, das Gefühl für die Grösse von denen. Und es wächst auch ständig. Also jeden Monat, wo ich Azure anschaue, finde ich wieder neue Dienste, die man ausprobieren kann, die live geschaltet werden.
Wie ist das vom Konstrukt? Du hast jetzt erklärt, man hat sehr viele verschiedene Elemente. Als ISV oder Entwickler muss ich da immer alles miteinander brauchen? Oder gibt es einfach auch Szenarien, wo ich gewisse Funktionalitäten könnte einbauen könnte in meine Lösungen? Du hast vorhin gesagt, Gesichtserkennung oder so, denke ich, sehr interessant. Wenn ich jetzt einen Webshop habe, oder dass ich vielleicht auch gerade anhand von der Person könnte Vorschläge unterbreiten, was für Kleidungsstücke ich jetzt möchte, vorschlagen würde, die würde passen zu diesem Charakter.
Also alles einsetzen aufs Mal, ich glaube, das hat noch niemand geschafft. Das wäre wahrscheinlich dann auch ein bisschen kostspielig. Man kann jeden Dienst einzeln nutzen, so wie man ihn braucht, in der Größe, die man braucht. Man kann sie aber auch sehr schön miteinander verbinden zu dem integrierten Dienst, den ich genau brauche. Das kann in einem Internet of Things-Bereich zum Beispiel recht komplex sein. Dann gibt es aber auch so fixfertige Baukastensysteme, wo wir einmal ein System zusammenstellen mit vielleicht 5, 6, 7 Diensten, die aber schon optimal miteinander laufen, konfiguriert sind. Und ich dann nicht von Grund auf muss alles anfangen konfigurieren und mit Virtual Networking absichern und so weiter, sondern es ist schon pfannenfertig und ich kann dann anfangen, das zu manipulieren und verändern, bis es zu meiner eigenen Lösung wird. Das gibt es auch. Das ist auch
also ich kann in dem Zufall, wenn ich dich richtig verstehe, auch sehr schnell auch etwas Neues mal ausprobieren. Absolut. Ob das würde passen oder ich habe eine Geschäftsidee und bevor ich irgendwelche Infrastruktur oder Lösungskomponente installiere, kann ich Cloud zur Hilfe nehmen, um so ein Szenario umzusetzen.
Genau. Man hat es genauso schnell gelöst, wie man es wieder man es aufgebaut hat oder umgekehrt.
Wie ist denn das mit dieser Cloud? Wo ist denn die Cloud, beziehungsweise wo, wo liegen meine Applikationen, meine Daten? Vielleicht könnt ihr da noch schnell etwas dazu sagen.
Genau, gerade heute, wo schön Wetter ist, ist das manchmal ein bisschen komisch. Wir haben auf der Welt schon über 30 Regionen, 22 sind jetzt schon am Netz, die anderen sind im Aufbau, das wächst auch ständig. Man hat also eigentlich von überall, wo man ist, hat man ein Azure Data Center ganz in der Nähe. Das gilt aber auch für den Kunden. Wir haben mit einem sogenannten Content Delivery Network kann ich machen, dass egal wo meine Lösung wohnt, dass auch wenn der Kunde in Australien oder in Amerika oder in Asien darauf zugreift, hat er das Gefühl, er ist lokal. Gerade mit Streaming-Media kann das sehr spannend sein. Da will ich nicht aus Australien auf Streaming-Media, die in Nordamerika gehostet ist, unbedingt, weil das kann eine Latenz dann geben, Performance-Problem. Und das kann mir Cloud aber helfen abfangen und meine Daten kann es auch zum Beispiel aus Sicherheitsgründen. Ich kann sagen, meine Daten wohnen in Irland, im Datacenter, haben aber ein Live-Backup auf einem anderen Kontinent. Sollte Irland vom Planet verschwinden aus irgendeinem Grund, man hört ja immer, dass der Wasserspiegel steigt, dann sind wenigstens meine Daten noch erreichbar. Und zwar auch in Echtzeit. Kann man also mit Live-Failovers schaffen. Und das wächst laufend.
Zu diesen Datacenters, gibt es da Fakten dazu? Gibt es da Zahlen?
Ja, auf jeden Fall. Also Microsoft betreibt ja schon seit 25 Jahren Datacenter und nebst der Entwicklung in den technologischen Bereich haben wir auch die Services immer weiterentwickelt. Und wie wir auch da sehen auf dem Slide, haben wir schon x Millionen Nutzer auf diesen Services, die Azure bietet. Es sind ja auch unterschiedliche Services, wie wir vorhin von Sascha gesehen haben. Das kann von Streaming-Services sein, wie zum Beispiel die letzten Olympischen Spiele in Sochi, die Infrastruktur von Azure genutzt haben, um Videocontent zu übermitteln, bis aber zu Datenbank-Records oder Active Directory-User. Das heisst, ich kann ein Login machen auf dieser Azure-Plattform, die ich in meinen Applikationen kann weiterverwenden kann. Und da haben wir sehr viele Nutzer bereits schon heute auf diesen Systemen. Und man wächst natürlich auch, wir haben es gesehen, auf dieser Landkarte. Es sind weitere Datacenter in Planung. Und das heisst immer, es ist ein Demand, es ist ein Bedarf, damit auch Microsoft natürlich in diesen Regionen sich weiter investiert und die Datacenter ausbaut und auch die Services auf diesen Datacenter, die in diesen Regionen zur Verfügung stehen. Du hast gesagt, du willst ein bisschen Facts haben, aber ich glaube, wir schauen doch einmal an, was eine unabhängige Suchmaschine auch zu diesem Thema zu berichten hat.
Sehr gerne.
Es gibt ja auch sehr viele Analysten, die die Thematiken bewerben. Und schauen wir doch mal, was Gartner da dazu sagt. Also auch im Gartner-Report wird Microsoft genannt. Ich zeige vielleicht das Bild, wo wir den Gartner-Report dann auch noch als Bild sehen. Wo Microsoft auch da in diesen Leader-Quadranten erscheint. mit diesen verschiedenen Ausprägungen, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. Und was extrem spannend ist bei diesen Gartner-Quadranten, ist auch die Entwicklung, die eine Firma macht. Ich glaube, es hat jeder Hersteller einen Quadrant, der oben rechts ist. Aber entscheidend, denke ich, auch vor allem im Fall von der Microsoft, ist natürlich schon auch zu sehen, wie schnell Microsoft in die Quadranten reingekommen ist, wenn man denkt, was man für Anstrengungen macht und wie schnell das die Entwicklung genau geht, um eben auch neue Services auf dieser Azure-Plattform zur Verfügung zu stellen. Ich habe das auch noch als Slide kurz, weil es gibt ja mehrere so Quadranten. Ich denke, all die, die in diesem Bereich von Data Center Plattformlösungen, Infrastrukturlösungen sind, in all diesen Quadranten ist Microsoft als Leader aufgeführt. Und das zeigt auch ganz klar die Strategie, die Microsoft hat, Mobile First, Cloud First, dass wir Services zur Verfügung stellen für unsere ISVs, für unsere Kunden, um das Modell von dieser Cloud, von dieser Dynamik, von diesen Faktoren, die Sascha einleitend erklärt hat, auch sehr effizient und schnell können in mein Geschäftsumfeld können mit zu integrieren.
Mhm, super, danke. Dann gehen wir weiter. Sascha, was heisst es jetzt für einen Entwickler, wenn er jetzt starten möchte, wie die Technologien und die Möglichkeiten jetzt anfangen zu nutzen? Kann man das live mal sehen, wie man da an die Sache angeht als Entwickler?
Klar, machen wir noch mal eine kurze Demo von einer Web-Applikation, die wir entwickeln von Grund auf und sie lokal testen und dann aber wirklich in Azure gehen, sie hosten. Ich habe das Visual Studio, unsere Softwareentwicklungsplattform, wo ich jetzt mit File, New, Project ein neues, komplett neues Projekt erstelle. Ich sage, ich möchte gerne in C-Sharp eine Weblösung, ASP.NET, ganz normale Microsoft Weblösung. Ich nenne die Sascha C, Azure Web Application. Und du die lokal bei mir, das läuft jetzt alles, auf meinem Laptop erstellen. Ich sage, sie soll Model View Control entsprechen, dem Schema. Sie soll bitte in der Azure Cloud, das sehen wir da unten, im neuen Projektdialog, sie soll bitte direkt auf der Azure Cloud oben gehostet werden, als ein Application Service. Also wirklich direkt fast wie Hosting. Authentication, wer darf auf die Lösung zugreifen? Da sage ich No Authentication, die soll öffentlich zugänglich sein, die Lösung. Und du sie jetzt erstellen, ist aber erst vorbereitet für Cloud. Ich tue jetzt dieser Lösung einen Namen geben. Ich hoffe jetzt mal, Sascha Azure Web Application ist noch frei. Das sehe ich dann auch sofort. Ich habe hier meine Azure Subscription. Ich muss jetzt meine Credentials nochmal neu. Azure wollte mich gerne nochmal schnell persönlich kennenlernen. Jetzt ist das gemacht. Jetzt hat es mein Passwort nochmal erneuert. Dann sage ich, dass das in meiner Azure Internal Consumption innen soll bitte stattfinden. Ich nenne die Web Application 2, damit der Name auch wirklich frei ist. Oder? Dann sage ich, dass die Lösung bitte soll nicht in USA, sondern in einer Resource Group heissen, wo den gleichen Namen hat. Wenn ich eine Lösung baue in Azure, die aus mehreren Teilen besteht, eine Datenbank, eine Weblösung, vielleicht noch ein Hintergrunddienst, der läuft und Daten bereinigt, dann kann ich das alles in eine Gruppe zusammenfassen. Und als letztes wähle ich noch einen App-Service-Plan raus und dem gebe ich auch wieder einen Namen. Sagen, wo meine Dienste in Azure gehostet werden sollen. Ich nehme jetzt mal North Europe und kann die Grösse auswählen von dem. Das ist jetzt die virtuelle Maschine, die meine Lösung wird hosten. Ich nehme jetzt mal den Free, das ist ein kostenloser Plan. Das ist sehr eine kleine Maschine, die ich habe. Aber für Testzwecke funktioniert das problemlos. Und dann kann ich einfach sagen, Create. Und jetzt wird aus Visual Studio raus direkt in Azure, in meinem Account, den ich ausgewählt habe, alles schon mal vorbereitet. Die Lösung ist ja noch nicht programmiert geschrieben, die wird noch nicht transferiert. Aber Visual Studio kennt jetzt, wo die Lösung dann später in der Cloud wird leben und wohnen. Das kann eine Sekunde dauern, das ist aber soweit kein Problem, weil der Entwickler kann da gemütlich schnell einen Kaffee nehmen und muss da nicht viel selber manuelle Konfigurationsarbeiten vorne. Das wäre also früher gewesen, eine neue Maschine aufsetzen, einen Webserver aufsetzen, vorkonfigurieren, Domänen geben, alles das ist jetzt für mich gemacht worden. Ich habe jetzt hier die Lösung, meine ASP.NET-Lösung. Ich gehe jetzt in meine Views, in mein Home, in mein Index.cshtml und das ist jetzt im Prinzip die Startseite von dieser Lösung. Und in dieser Startseite inne programmiere ich eine Zeile Code, die heisst Write Literal. Und ich will auf dem Bildschirm einfach in Code ausgeben, dass das ist Version 1 und dann noch System Date Time Now to Long Time String, dass man die Zeit sieht. Also da steht Version 1, Bindestrich und dann Durchzeit. Ich starte jetzt meine Lösung im Debugger. Das ist aber lokal, noch auf meinem Laptop. Die ganze ASP.NET Engine wird jetzt da lokal aufgefahren. Meine Lösung wird laufen gelassen. Und ich sehe da meine Seite mit dem Text, den ich eingebaut habe, Version 1 und die Uhrzeit. Das ist im Prinzip so die Version 1 von dieser Lösung, wie ich sie gerne jetzt auf Azure hosten. Was ich mache, wenn ich zufrieden bin, ich tue im Solution Explorer auf der rechten Seite da auf der Lösung selber rechtsklicken und sagen Publish. Und jetzt fragt mich Visual Studio, hat alles schon vor eingegeben, die URL von der Lösung, die richtige Account für Deployment, wo sie dann soll erreichbar sein. Ich kann jetzt in den Settings noch sagen, ich möchte das noch nicht als Release, sondern immer noch als Debug-Version, dass man noch Debugging betreiben kann, auch in der Cloud. Next. Und ich könnte jetzt ein Preview machen, welche Dateien genau in die Cloud rausgehen. Ich mache jetzt aber einfach Publish. Und in dem Moment nimmt Visual Studio mit Azure Kontakt auf, tut alles kompilieren ins richtige Format, macht ein sogenanntes Deployment Package, das ist eigentlich ein ZIP-File, begleitet von einem XML-File mit allen Konfigurationshinweisen für die Cloud, damit der Server in der Cloud weiss, wie er richtig konfiguriert werden muss, ladet das auf Azure, Azure weiss, was er mit dem machen muss, entpackt das, tut das in den von vorher vorbereiteten Webserver rein und jetzt fast schneller, als ich das Ganze beschreiben kann, ist das, wir sehen das jetzt, die URL ist nicht mehr Localhost, mein eigener Maschinenname, sondern ist jetzt wirklich auf Azure Websites Net. Das ist jetzt im Internet draussen und wir sehen, ich habe hier meine Version 1, 835, die jetzt in Produktion in der Cloud läuft. Was auch sehr, sehr, sehr schön ist, ich kann jetzt sagen, ich möchte hier einen Breakpoint im Debugger haben und ich habe hier einen Azure Server Explorer als Teil von Visual Studio. Ich sehe hier meinen Azure-Account neben meiner Lösung. Ich gehe jetzt auf meine Web-Apps, mache die grösser. Ich öffne die Sascha C. Azure Test-Web-Applikation und sehe jetzt den Inhalt dieser Web-Lösung und sage jetzt Rechtsklick Attach Debugger. Und jetzt startet Visual Studio eine Instanz von meiner Lösung in der Cloud draussen, also auf der richtigen URL, wo sie lebt, tut aber einen Remote Debugger anhängen. Das heisst, Visual Studio kann jetzt jeden Schritt, den die Lösung macht, mitverfolgen und durchexerzieren. Und ich kann im Code anhalten, schauen, was macht der Code genau an dem Punkt, was passiert, wenn ich einen Parameter ändere und so Schritt für Schritt durch den Code mich durchbewegen. Das geht normalerweise eigentlich nur mit lokalen Lösungen, die ich lokal testen und debuggen. Das kann man aber mit Azure auch aus Visual Studio direkt in die Cloud machen. Es geht eine Sekunde, bis der Debugger angehängt ist. Jetzt hat im Hintergrund Azure meine Lösung gestartet. Wir sehen aber noch keinen Inhalt auf dieser Webseite, weil der Debugger hat jetzt, man sieht es in gel, gestoppt und ich kann jetzt anfangen zu schauen, was der da genau will schreiben. Ich kann jetzt da den Code Schritt für Schritt F11 durchexerzieren. Ich sehe da hinten, sollte dann in Azure angezeigt werden, was ich da gemacht habe. Also wirklich Debugging, als wäre es auf einer lokalen Maschine, aber jetzt in der Cloud draussen. Ein weiteres Feature von Azure, das ich für Entwickler extrem spannend finde, ist, ich kann jetzt in mein Azure Management Portal, das ist im Prinzip die Ansicht von allen meinen Lösungen, die ich auf Azure habe, ich habe da meine Resource Groups. Ich habe ja vorher gesagt, ich würde gerne alles in dieser Resource Group zusammengefasst haben, wo da Sascha C. Azure Test heisst, da meine Web Application Group. Und ich kann sagen, ich möchte auf dieser Web Application oben ich sehr gerne mehrere Deployment Slots. Also ich kann da jetzt richtig in die Lösung hineinschauen in Azure und ich kann da rechts in den Einstellungen kann ich sagen, ich möchte gerne einen Deployment Slot erstellen für die Lösung. Deployment Slots sind unabhängige Instanzen von dieser Lösung, die ich kann parallel voneinander bearbeiten kann. Azure warnt mich jetzt und sagt mir, du bist auf dem Gratis-Hosting-Plan, da bist du, hast du keinen eigenen Server. Da hast du mit vielen Leuten zusammen auf einem sehr kleinen Server, dafür zahlst du nichts. Du musst für die Deployment-Slots auf einen grösseren Plan gehen. Und was ich jetzt mache im Hintergrund, ich upgrade den Server, auf dem meine Lösung läuft, in Echtzeit, ohne dass die Lösung stoppt. Ich nehme jetzt da einen Standardplan, der ist noch nicht sehr teuer, der kostet mich etwa 70 Franken im Monat, und sage, den würde ich gerne benutzen, select, und jetzt wird meine Lösung im Hintergrund auf Azure umgestellt. Es wird weggenommen von einem Shared Server, den ich mit anderen Leuten teile, geht hin auf einen dedizierten Server, den ich nachher und kann Deployment Slots dabei machen. Meine Lösung geht aber in dieser Zeit nicht offline. Und jetzt kann ich schon sagen, Add Slot, und den Slot, den nenne ich jetzt Testing. Ich habe jetzt also den ersten Slot, den ich hatte, wo wir jetzt die Lösung vorher getestet haben, ist ja Version 1 gewesen, ist gestanden auf der Webseite. Ich will jetzt für, sagen wir, ich bin jetzt produktiv mit meiner Lösung und ich will eine Version 2 machen, aber sie nicht sofort in die Produktion kopieren, damit im Worst Case dann meine Lösung nicht mehr funktioniert. Ich gehe jetzt in meiner Lösung, sage ich, ich habe eine Änderung gemacht, die heisst jetzt Version 2, ist aber noch Pre-Production und tue die jetzt, ich mache jetzt da auf meiner Web-App einen Refresh und sollte jetzt meinen zweiten Deployment-Slot dann sehen und kann jetzt sagen, ich möchte gerne in den Deployment-Slot rein, die in Testing-Deployment-Slot rein, die neu editierte Lösung publizieren. Dazu sage ich da einfach, gang mir bitte auf meine Lösung, in meine Group, in die neue Deployment-Slot, in das Testing rein deployen. Ich wähle jetzt einfach das aus. Connection ist somit übernommen worden. Das ist jetzt, man sieht jetzt da in der URL, hat man jetzt auch das Testing mit drin. Das wird einfach hinten an die schon bestehende Namen von dieser Lösung angehängt. Ich kann in den Settings noch einmal sagen, dass ich ein Debugging und nicht ein Release will. Und kann jetzt einfach sagen Publish und Visual Studio tut mir meine neue, updatete Version 2 von der Lösung, die vielleicht noch nicht 100% stabil ist, jetzt in die neue Instanz rein publizieren. Das bedeutet, meine Kunden, die meine alte Instanz, meine Version 1 von dieser Lösung nutzen, die merken nichts, das bleibt genauso wie sie das benutzt haben. Es gibt keinen Unterbruch, es gibt nicht plötzlich eine neue Version, die dann vielleicht nicht läuft. Man kennt das, ist super mühsam, man ist am Ausfüllen von einem Formular, man klickt weiter und im Hintergrund hat der Webserver etwas geändert und plötzlich ist man wieder auf der Startseite. Das passiert überhaupt nicht. Wir sehen jetzt, wir haben jetzt das Testing in der URL auch vom Webbrowser, den neuen Deployment-Slot und sollten da innen jetzt die Version 2 Pre-Production gesehen, sobald Azure das entpackt hat und uns dort anzeigen. Jetzt ist die Lösung geladen und wir sehen in unserem kleinen Text Version 2 Pre-Production, wir sehen es auch oben an der URL Testing und wenn uns das jetzt gefällt, dann und sagen, jawohl, das ist stabil, es läuft, wir sind happy, wir wollen das gerne in die Produktion übernehmen, dann muss ich eigentlich nichts anderes machen, als in meinem Azure Management Portal auf die Deployment Slots gehen. Ich habe da hinten die Deployment Slots. Voilà. Und dann habe ich da einen Knopf, der heisst Swap. Ich klicke drauf und Azure fragt mich, was willst du gerne miteinander tauschen? Ich kann bis zu 5 Slots haben auf einer Lösung. Und ich sage, ich möchte gerne Testing mit der Production austauschen. Und dann sage ich, okay, Azure macht das. Man sieht da oben immer schön, was Azure gerade macht für mich. Und sobald das gemacht ist, es kann eine Sekunde dauern, man sieht es noch, es ist gerade noch da, wird unterbruchfrei unter der Haupt-URL die Neulösung angezeigt und unter der Testing-URL natürlich dann die entsprechend alte Lösung. Die werden einfach, das sind nur die Adressen von den Lösungen, die austauscht werden untereinander. Und inzwischen haben wir das, glaube ich, schon fast geschafft. Wir können das testen. Wir sind da auf der Testing, haben Version 2 Pre-Production gehabt. Wir machen einfach einen Reload und sollten dann eigentlich nach kurzer Zeit da innen sehen, Version 1. Weil wir haben ja die alte Produktionslösung, Version 1, jetzt geswappt und ins Testing genommen und sonst nichts geändert. Und das ist auch für den Benutzer von meiner Webseite eine komplett transparente Aktion. Er merkt nicht, er hat keinen Unterbruch, er hat die Lösung, so wie er sie benutzt hat, weiterhin vor sich und keine Fehler und keine Unterbrüche.
Sascha, vielleicht auch für unsere IS-Weise. Du hast jetzt das gleiche Toolset genommen, also Visual Studio, wo du jetzt einfach die Funktionalitäten von Azure hast können einbinden konntest. Sprich, du hast können entscheiden, ob ich jetzt die Lösung lokal, wie gehabt, entwickeln oder eben ein Deployment, ein Hosting direkt in Azure forcieren darüber. Ist das richtig?
Ganz richtig. Wir sehen da übrigens jetzt ganz kurz noch, wir haben jetzt in meinem Testing die Version 1, der Swap ist also durchgeführt worden. Und was wir in Visual Studio gesehen haben, wo der Beat gerade angetönt hat vorher, wir haben da Microsoft Azure als Teil von meiner Entwicklungsumgebung und das ist das Azure SDK. Das ist ein ganz kleines Erweiterungskit für Visual Studio. Sobald ich das installiere, ist mein Visual Studio komplett Azure-fähig. Also ich kann eigentlich alles aus Visual Studio, aus dem Entwicklertool raus direkt machen. Manipulation von Lösungen in der Cloud, Erstellen von Lösungen in der Cloud, das Deployment mit einem sehr angenehmen Wizard, wo die meisten Felder schon für mich ausgefüllt sind, wie Passwörter und so weiter. Ich muss mich natürlich in diesem Tool natürlich auch anmelden in meine Cloud, aber ich muss nicht das von Hand machen. Ich kann ein Package machen von Hand und das in die Cloud laden und dann installieren. Das funktioniert problemlos. Auch wenn ich ein Stück Linux-Software bekomme, wo ich in die Cloud deployen will, das geht sehr gut. Ist aber natürlich ein bisschen mehr Manipulation, ein bisschen mehr Handarbeit. Und da ist es einfach sehr reibungslos in Entwicklungsprozessen so mit eingebunden.
Also ist auch voll integriert. Jetzt hast du einleitend mal gesagt, wir haben also gewisse Faktoren, die in einer Cloud-Szenario zum Tragen kommen, wenn es halt auch Sinn macht oder was Vorteile sind in einer Cloud-Szenario. Eins ist das Thema Elastizität. Sprich, wenn jetzt die Webseite so erfolgreich ist, dass du plötzlich einen Ansturm hast von sehr vielen Benutzern, die auf der Web-Content zugreifen. Wie kann dich da ein Cloud-Szenario unterstützen drin?
Im Normalfall habe ich in Azure, in der Mitte dargestellt, habe ich meinen Server. Der ist gut für den normalen Tagesgebrauch, aber ich bin ein Online-Shop und ich weiss, so um Weihnachtszeit oder ich bin im Blumengeschäft um Valentinstag herum, gibt es wirklich viele Besucher. Und jetzt kann ich in Azure kann ich sagen, falls die Auslastung einen gewissen, zum Beispiel Prozessorauslastung vom Server oder Bandbreite vom Netzwerk, kann ich selber wählen, welche Parameter sind, übersteigt, soll automatisch meine Lösung geklont werden auf mehrere Server. Und das kann dann also nach oben wachsen. Ziemlich böse. Da können also viele Server dann meine Lösung parallel fahren. Natürlich Statelessness ist das Thema. Man darf dann nicht auf einem Server den Kunden kennen und auf dem anderen nicht. Und der nächste Request vom User geht dann an einen anderen Server. Aber da gibt es ganz einfache Programmiermodelle dafür. Da gibt es auch Patterns and Practice, wo wir den Entwicklern mitteilen, wie man das sehr einfach implementieren. Und Ich kann aber auch die Regeln rückwärts machen und sagen, falls dann nach dem Valentinstag, gut, dann kommen noch die, die Blumen vergessen haben, die haben es dann auch wahnsinnig präsent, dann lassen wir den Server vielleicht noch kurz oben. Aber nachher ebt das wieder ein bisschen ab und dann, wenn es zum Beispiel 20% konstante Last unterschreitet oder die Bandbreite, eine gewisse Netzwerkbandbreite, eine gewisse Threshold unterschreitet, soll automatisch, ohne meine Manipulation, ich habe da nichts gemacht, ich habe nur vorkonfiguriert, soll das bitte die Lösung wieder zusammenschrumpfen lassen.
Also die ganze Dynamik wird automatisch vom System gehandelt, das heisst, ich muss das nicht programmtechnisch in meine Applikation Nein. einbauen, sondern das ist wirklich ein Layer, den ich definieren kann, wie die Applikation nachher soll deployed werden, im Prinzip auf der Infrastruktur.
Oder? Genau, so eine Applikation weiss eigentlich nichts von dem Scaling-Out, nennt man das, auf mehrere Systeme. Es kommt einfach immer ein anderes System, kommt die Anfrage über, wo gerade Zeit hat. Eigentlich hat es da ganz vorne jemand, der fragt, wer hinten dran hat gerade Zeit für einen neuen Request und der Server 7 sagt, ich habe gerade ein bisschen Zeit und der übernimmt dann den Request. Die Lösung, die auf dem Server 7 läuft, ist die gleiche wie am Server 6 und die wissen eigentlich nichts von dem. Und das Schöne ist, ich kann das mit Regeln einmal bestimmen und die Instanzen werden dann für mich proaktiv. Also ich muss nicht zuerst merken, dass ich viele Leute auf meiner Seite habe und dass es langsam wird. Und dann muss ich eingreifen, sondern das macht im Hintergrund, während ich mein Geld zähle, am Strand liege, macht das für mich einen automatischen Prozess. Fahrt die Instanzen auf und sobald sie nicht mehr gebraucht werden, um Geld zu sparen, fahrt sie auch wieder runter.
Ja.
Super, danke vielmals, Sascha, für die Demo. Jetzt hast du das Beispiel genommen mit den Blumen. Mit dem Valentinstag. Gibt es da noch andere Beispiele dazu?
Ja, selbstverständlich. Wie schon gesagt, wir haben schon sehr viele Benutzer, die die Technologie, die Microsoft Cloud und Azure Services nutzen. Ich werde euch da zwei, drei vorstellen. An unserem Surface Hub, vielleicht der erste, wo etwas weniger bekannt ist, das ist der FC Basel. Ich meine, in seiner Kernkompetenz oder das Kerngeschäft ist natürlich primär mal Fußball spielen, sehr gut Fußball spielen. Und so ein Fußballclub lebt natürlich auch von seinen Fans. Und der FC Basel hat jetzt als Beispiel auf seiner Webseite einen Notifikationsservice implementiert, der es einem Fan erlaubt, sich zu registrieren und dann immer aktuell über die News vom Fußballclub informiert zu werden. Das ist nicht eine Kernkompetenz des Fußballclub Basel. Aber es ist natürlich ein sehr attraktiver Service und für das Szenario nutzt der FC Basel auf ihrer Webseite die Push-Mechanismen, also einen Service, den wir unter den Mobile Services auf Azure anbieten, um so ein Szenario in ihre Webseite zu integrieren. Also sehr elegant gemacht, einen zusätzlichen Mehrwert schaffen für den Endbenutzer, für den Kunden und ein attraktives Angebot da können zu forcieren, indem ich eben so einen Service mit in meine Webseite integriere. Ein anderes interessantes Beispiel ist von der Firma Swiss Life. Die haben einen Bereich, das nennt sich Swiss Life My World, wo ich Informationen über meine Versicherungsleistungen, über meine persönlichen Daten entsprechend über das Angebot dort kann abrufen. Und was da speziell ist, ist nebst dem ganzen Videocontent, der gehostet wird, von der Webseite her, auch der Bereich da in der Mitte. Ich kann mich dort einloggen über bereits bestehende Credential, die ich habe, vielleicht auf Facebook, Twitter, Google, Xing, ohne dass ich ein neues User-Profil anlegen muss. Und das ist eine Funktionalität, die mir Azure Active Directory zur Verfügung stellt. Sprich, ich kann einen Identity Provider in meine Lösung integrieren, ohne selber wieder das ganze User Handling abzuwickeln über meine Web Frontend Seite oder über meine Applikation da drinnen. Das dritte Beispiel ganz kurz, das ist ImmoStreet. Auch da der ganze Webauftritt mit Informationen von Bild- und Videomaterial, alles gehostet auf Azure oben. Also ein klassischer Webauftritt, wo ich natürlich die Integration habe von verschiedensten Layern, wo das ganze Hosting auch von den Zugriff natürlich skaliert, je nach Response, die man da braucht. Wenn ich jetzt eine 3,5-Zimmer-Wohnung für 950 Franken am Paradeplatz ausschreibe und plötzlich Tausende von Interessenten habe, wird das automatisch, wie es der Sascha vorhin erklärt hat, darüber abgehandelt und kann so sehr dynamisch eingesetzt werden. Also das ein paar Beispiele, es gibt noch sehr viel mehr. Man hat natürlich auch auf unserer Azure-Webseite sehr viele Kunden gehabt, auch internationale, wie Automobilhersteller, Finanzdienstleister oder Versicherungsbranche, die Lösungen oder Teilbereiche aus Azure heute schon nutzen und aktiv in ihr Geschäftsmodell mit integrieren.
Also jetzt haben wir sehr viel gehört über Microsoft-Technologien. Wie ist es? Bin ich an Microsoft-Technologien gebunden oder kann ich auch auf andere Technologien entwickeln?
Es ist interessant, da hat sich Microsoft total verändert. Also zum Ersten, wir haben eine grosse Anzahl an Open-Source-Lösungen, die wir in der Cloud anbieten. Also Ubuntu, virtuelle Maschinen, Red Hat, CouchDB, MongoDB oder Hadoop für sehr grosse Datenmengen bearbeiten. Das sind alles Open-Source-Projekte, die nicht Microsoft gehören. Wir tragen zwar dazu bei, aber auch das, was wir machen, ist dort wieder Open-Source. Und wir tun die auch in neuerdings tun wir Red Hat offiziell supporten. Also wer Red Hat auf Azure nutzt und ein Problem damit hat, kann sich bei Microsoft melden und mir helfen. Ich hoffe, wir können es, aber das ist eine offizielle Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Red Hat. Wir haben auch in neuester Zeit jetzt gerade unseren SQL-Server, unsere Datenbank, unsere relationale Datenbank auf Linux oben angekündigt. Man kann es sogar schon ausprobieren. Das hat sich sehr, sehr stark geändert. Und das klingt jetzt noch interessant, es sind ja wahnsinnig viele verschiedene Technologien, die da auf Azure sind, aber wie finde ich die? Und deshalb kommt eigentlich da der Azure Marketplace, den ich zeige, gerade auf der Folie, zum Zug. Und ich glaube, ich zeige die am besten ganz schnell noch an meinem Laptop. Ich kann sowohl in Azure innen, in meinem Portal, als auch auf einer eigenen Webseite, die heisst der Microsoft Azure Marketplace, sehe ich da 3225 Produkte, unterteilt in virtuelle Maschinen, in Entwicklerdienste, in API-Apps, in Active Directory-Applications, wie es der Beat vorher gezeigt hat mit dem Versicherungsbeispiel, Web-Applikationen, da haben wir zum Beispiel gerade ein WordPress. Ich möchte jetzt aber zum Beispiel ein WordPress als virtuelle Maschine publizieren. Und ich sehe da, wenn ich WordPress suche, sehe ich da zum Beispiel, hat es da ein Scalable WordPress, also eine, die wirklich auch skalieren kann über mehrere Server, als Virtual Machine von Bitnami. Die habe ich da gemeint, jetzt klicke ich die an. Wird mir beschrieben da, wo kann die gehostet werden überall, auch wieder Nordeuropa, ist optimal. Zeigt mir dann auch, was kostet mich die Bedienung von der oder die Benutzung von der virtuellen Maschine. Das heißt, ich muss jetzt nicht Lizenzkosten an Microsoft zahlen für Azure und dann noch an einen Drittanbieter für die Software. Das ist ja nicht von Microsoft das WordPress. Das wird aber, ich zahle alles an einen Ort. Ich zahle nur meine Azure-Rechnung und den Anteil, falls der fällig wird für die Drittsoftware, das wird automatisch für mich im Hintergrund abgerechnet. Ich kann dann sogar noch wählen, welche Version von WordPress und kann jetzt eigentlich mit einem Klick auf den Deploy Now-Knopf komme ich wieder in mein Azure-Portal rein und kann wird sofort in Wizard hineingebracht, wo mir hilft, eine neue virtuelle Maschine zu deployen. Da haben wir da New und jetzt kann ich nur noch sagen, jawohl, diese virtuelle Maschine möchte ich gerne kreieren und muss jetzt nur noch einen Namen geben, sagen, in welcher Resource Group sie leben soll, ein paar Konfigurationen anbringen und mit, ich würde mal sagen, 10 Feldern, die ich ausfülle, 5 Minuten Arbeit, habe ich eine komplette virtuelle Maschine deployed, fix vorkonfiguriert, sie startet, ich komme eine URL über, ich komme Remote Management Credentials über, ich kann darauf zugreifen mit dem Webbrowser und ich habe eine fix fertige Instanz von dieser Software, die top vorkonfiguriert ist und sofort läuft, da parat für mich. Das finde ich ist eigentlich sehr, sehr, sehr ein guter Weg zum Getting Started. Also wirklich, ich will loslegen, ich brauche diese Software, ich gehe in den Marketplace, ich suche sie mir raus, ich lasse sie mir deployen und ab dem Moment, es ist eine virtuelle Maschine, kann ich natürlich jetzt anfangen, die komplett nach meinem Gusto anpassen. Ich kann sie auch mal ausprobieren, wieder löschen, neu deployen. Ich bin komplett frei. Aber im Moment, wo ich sie deploye, ist sie optimal konfiguriert für eine Produktionsumgebung von der neuesten WordPress Engine. Das ist jetzt WordPress ist ein Beispiel gewesen. Da gibt es ganz viel. Da gibt es Firewall-Dienst von Barracuda, da gibt es eben Hadoop, da gibt es ganz viele Lösungen in dem 3000 und etwas in dem Marketplace.
Super, danke vielmals, Sascha. Du hast vorhin gesagt, dass ich nachher eigentlich nur noch am Strand liegen und mein Geld zähle.
Das hat dir gefallen, gell?
Ja, das hat mir gefallen. Ich habe eine Software entwickelt. Und die ist fertig. Will ich aber nicht selber verkaufen. Gibt es da Möglichkeiten dazu, die Applikation dann auch auf dem Azure Marketplace können anzubieten?
Absolut. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Gefäß, auch für sehr viele ISVs, wo ich sehr attraktiv kann in mein Offering mit einbinden kann. Es kommt natürlich auch da ein bisschen darauf an, wie ist die Lösung aufgebaut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich sage, okay, mein Ziel ist, ich mache eine paketierte Lösung, die ich zum Beispiel auf dem Azure Marketplace zur Verfügung stelle. Und dort dann meine Lizenzen mit integrieren, mit den anderen Produkten, die ich allenfalls brauche, mit Betriebssystemen, mit den Layer, die ich da in meiner Lösung mit implementieren und dann das als Paket an und für sich für den Endkunden sehr einfach zum Installieren kann, zur Verfügung stellen. Das kann zum Beispiel sein, dass das so eine Trial-Version ist und ich sage, der Kunde gebe ich die Möglichkeit, über den Azure Marketplace meine Lösung mal zu testen und habe natürlich ein riesen Potenzial an Kunden, weil alle, die auf der Azure auf die Azure-Webseite zugreifen, haben gleichzeitig auch Zugang auf der Azure Marketplace. Also das eröffnet mir natürlich ein Spektrum von möglichen potenziellen Kunden, wo ich entweder so eine Testversion zur Verfügung stellen kann oder eben eine Komplettlösung, wenn wir das auch sehen. Wir haben zum Teil SAP-Lösungen drauf, wir haben Oracle-Lösungen drauf, das heisst, es ist ein Betriebssystem plus Datenbank, fix fertig konfiguriert, direkt für den Einsatz bereitgestellt auf dem Azure Marketplace zum Abrufen. Und auch, was Sascha gesagt hat, es hilft mir natürlich auch sehr schnell, etwas auszuprobieren. Ich habe eine Idee, ich will das umsetzen, ich schaue, funktioniert das, geht das mit meinen Applikationen, kann ich Erweiterungen bauen, wie sieht das infrastrukturtechnisch aus, kann ich einen Load Balancer einbinden oder kann ich einen Firewall mit integrieren. Das sind alles Szenarien, die ich natürlich auch über den Zeitfaktor sehr schnell kann nutzen und da eine gewisse Dynamik überkommen, wo mir schlussendlich auch hilft, die Zeiten von der Entwicklung zu reduzieren. Also das ist sicher definitiv etwas, was spannend ist. Um eine, so eine Lösung im Marketplace hineinzubringen, haben wir einen Zertifizierungsprozess. Auch da gibt es sehr gute Dokumentationen dazu, was die Anforderungen sind, wie die Lösung muss aussehen. Die wird dann auch getestet und wenn man es okay bekommt, starten die nachher auf dem Marketplace zur Verfügung.
Jetzt, was sich wahrscheinlich die Leute fragen, ist, wie starte ich? Oder? Also, ihr habt mich überzeugt, ich möchte mal anfangen auszuprobieren. Was sind so die ersten Schritte zum Einsteigen?
Ja. Sicher der einfachste Task ist, man probiert es mal aus. Also dazu kann ich eine kostenlose Trial-Version starten, wo ich gewisse Möglichkeiten haben, mal auszuprobieren. Wir haben gesehen, gewisse Services sind dann kostenpflichtig, weil sie einfach von den Ressourcen, die hinten dran gebraucht werden, mehr brauchen. Aber eben, um Sachen mal testen, mal schauen, wie finde ich mich da zurecht, was habe ich für Möglichkeiten von der Integration, kann ich mal mit dieser Gratis-Version starten. Für all die, die ein MSDN-Abo haben, gibt es sogenannte MSDN-Benefits. Einer davon ist unter anderem auch, dass ich Azure nutzen kann, wenn ich ein MSDN-Subscription habe. Auch das sehr elegant, Visual Studio integriert. Ich kann gerade aufschalten, ich kann gerade anfangen programmieren, kann die Integrationen darüber nutzen.
Was noch wichtig ist, ist, was bedeutet das, ein Free Trial? Jeder, der auf Azure will, kommt eigentlich von Microsoft so ein kleines Guthaben über, das er auf Azure oben kann verbrauchen kann. Das langt locker, um eine virtuelle Maschine, eine kleine oder eine Webseite einen Monat laufen zu lassen. Und das kriegt man auch über jeden Monat. Eigentlich kann man das Trial wieder erneuern. Und falls ich jetzt aber durchdrülle und riesige Instanzen von grossen virtuellen Maschinen auffahre, da kann man in die Tausenden pro Monat gehen, was natürlich für die Produktion von einer grossen Firma nichts ist, dann komme ich dann nicht plötzlich die erschlagende Rechnung heimüber, sondern dann wird mein Service einfach gestoppt und Azure sagt mir, du hast dein Guthaben hast du verbraucht, jetzt kannst du entweder die super teure Maschine stoppen oder gestoppt lassen. Oder wenn du sagst, hey, nein, ich brauche das jetzt, ist super wichtig für mich, dann kann ich sagen, okay, ich will dafür zahlen. Ich hinterlege da eine Zahlungsmethode, Kreditkarte und zahle dafür. Es ist aber nicht so, dass ich dann plötzlich von einer riesen Rechnung erschlagen werde. Das ist sehr schön gelöst. Ich kann es gut haben, ich kann mit dem spielen, ich komme relativ weit, auch mit dem Ausprobieren gut haben. Und wenn ich einfach zu viel mache, dann zeigt mir das schon einfach und tut mich für den Monat anhalten.
Sehr schön, danke vielmals. Können wir nochmal genau auf die Kosten eingehen? Also eben, gratis ist nichts. Darum, gibt es irgendein Modell oder habe ich die Kosten im Überblick? Oder wie läuft das genau? Wie ist das genau aufbauen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wichtig ist auch, eben, wir sind vorne gewesen, wie starte ich mal? Ich denke, sicher mal mit einer Trial-Version dort einsteigen. MSDN ist eine gute Alternative, die ich auch monatlich ein Guthaben habe. Für Start-up hat Microsoft ein eigenes Programm. Das nennt sich Microsoft BizPark. Da wird ein eigenes Webinar darüber auch stattfinden. Und ganz klar, wenn jetzt ein Unternehmen, wenn man sieht, ein Swiss Life etc. oder eine andere Institution oder ein ISV denkt, ja, ich werde jetzt meine Entwicklungsplattform auf Azure betreiben, kann ich natürlich da mir ein Setup auch zusammenstellen und dazu unterstützt mich Azure mit einem Calculator. Das heisst, ich habe einen Rechner zur Verfügung, wo ich meine Services kann, listen kann, die ich gerne möchte brauchen und sage, in welcher Dimension, dass ich das sehe und dann komme ich einen Preis über dafür. Was da extrem spannend ist, ist natürlich auch da wieder der Faktor Dynamik. Das heisst, die Cloud bietet mir die Möglichkeit, die Services zu nutzen, wenn ich sie brauche. Und wenn ich sie nicht mehr brauche, muss ich sie auch nicht mehr zahlen. Es ist nicht so wie in einem klassischen Rechenzentrum, wo ich meine Serverinfrastruktur habe, meine Kühlung läuft und der Strom läuft und ich habe Kosten für alles. In Azure, in dieser Cloud-Umgebung, sage ich, okay, ich brauche jetzt heute 5 Server für das Projekt XY. Und nächste Woche brauche ich nur noch einen Server. Dann zahle ich nächste Woche auch nur noch einen Server, weil die anderen kann ich ja runterfahren oder abstellen. Und von dem Moment, wo ich den Stopp-Knopf drücke, ist kein Service und keine Leistungen mehr, die erbracht werden auf Azure. Und durch das habe ich auch keine Kosten mehr. Also auch da gibt es ein Modell, wo ich natürlich das sehr kostenoptimiert anpassen kann, wo ich mir die Dynamik eben auch zu Nutzen machen kann, um sehr kosteneffizient meine Umgebungen zukünftig zu betreiben. Willst du den Azure Calculator kurz zeigen oder soll ich das?
Haben wir einen offen?
Ja, wir haben einen offen.
Zeig ihn schnell.
Ich wechsle da kurz auf die Azure-Webseite drauf.
Da ist dann übrigens auch gerade Try for Free.
Genau.
Wenn man auf azure.microsoft.com geht, Try for Free ist ziemlich prominent.
Nämlich zu oberst oben auf der Webseite. Und wir haben hier im Tab vom Pricing da jetzt eine Übersicht, wie so ein Pricing-Modell aussieht, was für Services das sind. Und wenn ich jetzt auf den Pricing-Calculator gehe, kann ich auslesen, was ich, kann ich zum Beispiel für Compute-Leistungen, die ich nutzen will, was sind da für App-Services, die ich habe. Und kann mir die Services, die ich dann brauche, auch entsprechend zusammenstellen. Und was sehr schön ist daran, es ist alles transparent. Also ich habe nicht böse Überraschungen, sondern ich weiß auch zum Vornherein, wir haben es vorhin gesehen beim Sascha, man wird informiert darüber, wenn ein Modell in eine andere Preiskategorie wechselt. Also der Kunde und auch der Entwickler ist immer darüber informiert, was gerade läuft und ob das einen Einfluss hat auf seine Kosten dort drin.
Cool, also jetzt haben wir sehr viele Informationen schon gehabt. Welchen ersten Einstiegspunkt geben den Leuten, die sagen, hey, da holt ihr euch mal Informationen, da informiert ihr euch. Azure.microsoft.com, haben wir schon erwähnt. Wo kann man sich informieren?
Also ich bin grosser Fan von unseren Online-Lernplattformen. Die sind kostenlos. Die eine ist die Microsoft Virtual Academy. Das ist wirklich konkret echtes Lernen. Das ist wie wenn ich einen Kurs neu buche. Das sind Videos, unsere Spezialisten. Es gibt es in Deutsch, es gibt es aber auch in Englisch von den Leuten, die das in Redmond selber entwickeln, die wirklich sich Zeit nehmen und über Stunden hinweg kann man da richtig sehr, sehr, sehr solide Kurs anschauen. Sie sind alle kostenlos. Und da lerne ich wirklich. Ich möchte jetzt gerne Azure lernen als Entwickler. Es gibt aber auch die andere Plattform, Channel 9. .msdn.com. Und Channel 9 ist so ein Informationsportal, ein bisschen leichter. Das sind kurze Videos, 5 Minuten bis 40 Minuten. Und da gibt es so Kanäle. Einer ist zu Azure, einer ist zu Visual Studio, einer ist zu generell neuen Themen. Da kann man sich wirklich jede Woche aktuell informieren lassen zu diesen Themen. Und ich denke, die Mischung von diesen beiden Kanälen ist eigentlich wirklich, wirklich ein guter Einstieg, um sich konkret mit dieser Plattform auseinanderzusetzen.
Sehr schön, danke vielmals. Das sind solche generische Infos. Was sind eure persönlichen Favoriten? Und ihr sagt, das sind eure Tipps.
Must read. So.
Ja.
Also mein persönlicher Favorit da in dieser ganzen Geschichte ist die folgende Webseite. Auch die habe ich vorbereitet. Das ist der Azure Friday Channel auf Channel 9. Und im Azure Friday komme ich, wie es der Name schon sagt, am Freitag jeweils eine kurze Übersicht über, was ist alles neu, was ist gekommen, hat es neue Services auf Azure, gibt es neue Szenarien, die aktuell sind. Und da kann ich mir aussuchen, was mich jetzt interessiert. Wir haben da zum Beispiel Informationen über das Security Center, wie läuft die ganze Sicherheit ab, wie hat das einen Impact, auf was muss ich achten, was habe ich da für Hintergrundinformationen, da gibt es eine Übersicht drin, da gibt es eine Session über Notification Hub. Also das ist querbeet, einfach alles, was zu dem Thema Azure gerade aktuell gelaufen ist, die laufende Woche, so kann ich mich sehr schnell aktualisieren, weil die Entwicklungen da gehen auch sehr rasch vorwärts und ab und zu hat es doch sehr spannende Themen, die ich mich vertiefen will. Und dann kann ich natürlich überwechseln in einen Vortrag aus der Academy über, wenn es ein Thema ist, das mich spezifisch interessiert in einem Themenbereich oder Lösungsbereich, um dann eben auch da ein bisschen tiefer können, mich damit zu befassen. Das ist also mein Weg, wenn ich mich da an Schur halte und ein bisschen weiss, was auf Azure immer Neues läuft. Sascha, was sind so deine Präferenzen?
Ich habe es da oben, glaube ich, schon erst spät. Genau, ich bin letztes Jahr, habe ich Zertifizierung gemacht, Microsoft Azure Developer Zertifizierung. Und das ist natürlich, das muss man vorbereiten, da musste ich auch einiges lernen. Und ich habe auf der Virtual Academy habe ich gefunden, Developing Microsoft Azure Solutions, das ist genau das Vorbereitungsmaterial für das Exam 75532. Und das sind, man sieht da, sind etwa 8 Module, oder 7, 8, was auch immer. Und jedes ist etwa 1,5-2 Stunden Video, wo ein Thema wie zum Beispiel Cloud Services oder virtuelle Maschinen oder Datenbanken oder Storage auf Azure von den Spezialisten aus Redmond wirklich super erklärt werden. Also ich muss sagen, als ich das gesehen habe, habe ich es wirklich verstanden gehabt. Ich finde, das ist eine... Und auf dieser Ressource gibt es natürlich noch viel mehr, aber das ist jetzt eines meiner Favoriten gewesen, sehr gut präsentiert, wirklich verständlich. Man kann auch sagen, ich will nochmal nur ein Modul schauen, das ist überhaupt kein Problem. Man kann sich herauspicken, was man am liebsten hätte. Man muss nicht alles am Stück durchmachen. Mein persönlicher Favorit.
Wunderbar, danke. Sascha, du bist ja sehr tief auch in der Entwicklung drin. Du brauchst sehr viel Code. Gibt es dir auch Beispiele von Code-Samples, was jetzt du gebraucht hast, vorher, um so ein bisschen einsteigen? Weißt, dass man sagt, okay, ich möchte mal sehen, wie differenziert sich das gegenüber meiner Online-Entwicklung, die ich heute habe, oder On-Premise-Installation? Haben wir da auch eine Source oder ein Gefäß, wo ich da mich informieren kann und ein bisschen Code möchte als Beispiel verwenden?
Wir haben verschiedene Code-Sample-Repositories, vor allem bei MSDN, Microsoft.com. Was ich noch spannend finde, ist, wir haben jetzt vor 2 Wochen haben wir, oder 3 Wochen haben wir Tech Days in der Schweiz gemacht. Ja. Und mein Spezialgebiet ist Internet of Things. Und ich habe da wirklich eine stundenlange Demo gemacht, wie baue ich von Grund auf eine Internet of Things Lösung. Ich baue einen eigenen Temperatursensor auf einem Raspberry Pi bauen mit Windows 10 IoT drauf, schicke die Daten von dem Raspberry kleinen Computer in Azure, wo ich sie in einem komplett End-to-End Szenario mit grafischer Visualisierung in Echtzeit von diesen Temperatursensoren auf den Karten oben visualisiert darstelle. Also wie man sieht, auf diesen Plattformen hat es nicht nur Lernvideos, es hat auch wirklich zum Teil Codebeispiele. Und wie vorher gesagt, auf unserer MSDN, Microsoft.com-Webseite haben wir viel Beispielcode publiziert, Patterns and Practices, wo man kann lernen, wie man jetzt optimal eine Azure-Site aufbaut, die skaliert ein Server, 10 Server und wieder zurück, ohne dass sich das gegenseitig in den Weg kommt. Da findet man sehr viel online. Auch da ist die Lieblingssuchmaschine natürlich ein grosser Helfer. Danke vielmals, zurück zu euch.
Danke noch vielmals, danke Sascha, danke Beat. Wir haben verschiedene Ressourcen, die wir nachher noch anschauen. Wir haben weitere Webinare zu dem Thema für Softwareentwickler zusammen mit dem Microsoft Partner Netzwerk, wo ja eigentlich die Basis ist, wo sich sehr empfiehlt, für jeden Entwickler Partner zu werden, dass er nachher auf die ganzen Ressourcen zugreifen kann. Wir haben die lokale ISV Hub-Seite, wo vorhin unsere Entwicklerjungs erzählt haben. Und es gibt noch weitere Veranstaltungen.
Genau, also wir werden auch im Verlauf der Zeit immer wieder neue Events aufschalten. Microsoft.ch/events, dort findet man alle physischen und digitalen Events, die wir machen, für das Publikum interessant sein. Wenn es Fragen gibt noch an unsere beiden Experten von heute, haben die ihre Kontaktdaten letterweise zur Verfügung gestellt. Per Twitter, der Sascha, der Beat per E-Mail, einfach auf sie zugehen, falls es noch offene Punkte gibt.
Dann danke vielmals für eure Zeit und hoffe, euch im nächsten Webinar wieder zu sehen.